direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern bin hier mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind immer noch Jäger der verlorenen Wahrheit. Wir beschäftigen uns mit Wahrheit in diesem Kapitel. Wir haben ja in der ersten Folge dazu darüber gesprochen, was Wahrheit überhaupt ist. Dann hatten wir den Einschub, in der wir über die US-Wahl gesprochen haben, wo wir uns damit beschäftigt haben, okay, was hat es denn mit diesem Land gemacht, dieses Verhältnis zur Wahrheit oder diese, ja, die Art und Weise, wie mit der Wahrheit umgegangen wird. Und heute wollen wir das ein bisschen nochmal aus der individuellen Perspektive beleuchten. Das heißt, wir fragen uns, okay, wie kommen wir denn als Otto-Normalbürger an die Wahrheit ran? Wie bewerten wir persönlich, was wir als wahr empfinden? Und in diesem Zusammenhang geistert ein Begriff durch die Debatte und das ist der des Postfaktischen. Offene Frage an euch beiden, was ist denn damit gemeint? Was heißt postfaktisch?
Ja, also gemeinhin die Vermutung oder die Annahme oder wie man sagen sollte, die Diagnose, dass wir jetzt in einem Zeitalter wären, in dem Fakten nicht mehr den Stellenwert haben, den sie früher hatten. Jetzt mal ganz unverbindlich ausgedrückt. Also, dass Gefühle, Meinungen wichtiger werden als vermeintliche Tatsachen.
In Kontrast zu welcher Zeit?
Das ist jetzt eben die gute Frage, weil, also so wie Colin Crouch das gemeint hat, eben sozusagen die ganze Zeit davor, aber das wäre jetzt die Frage, wo wir diskutieren können, war es denn jemals anders? Also, Beispiel, was ich immer gerne bringe, waren die Hitler-Tagebücher. Ja, also sozusagen Fake News zu einer Zeit, wo es diesen Begriff noch gar nicht gab. Und auch das war ja nicht das erste Mal, dass wir einer Zeitungs- oder Medienente aufgesessen sind oder dass der Wunsch nach Ruhm, nach Berühmtheit, Auflage der größere Treiber war als der Wunsch, Fakten akkurat zu berichten. Also dieses Postfaktische suggeriert eben, es hätte irgendwann mal so eine Zäsur gegeben und jetzt wären Fakten auf einmal nicht mehr wichtig und früher dieses Fakten, Fakten, Fakten kennen ja vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer noch als Werbeslogan eines Nachrichtenmagazins, wäre also so, als wäre früher die goldene Zeit der Wahrheit gewesen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so war. Klaus, was sagst du? Wir sind ja beide jetzt schon ein bisschen älter. War es früher wirklich besser?
Ja, früher war natürlich alles besser, klar. Nein, also es ist, ich glaube, du hast sozusagen schon die eine Beantwortung selber gegeben durch deine Frage oder durch deine Einleitung, dass nämlich Wahrheit immer etwas Empfundenes ist. Und natürlich war das immer schon so, und da gehe ich mit Marius d'accord, dass es immer schon sowas gab, was wir eben jetzt als postfaktisch bezeichnen, dass man alternative Fakten in Anführungszeichen genutzt hat. Es ist nur so, dass es mittlerweile, und das macht vielleicht wirklich das postfaktische Zeitalter ein bisschen aus, wenn es das wirklich gibt, dass eben viele Menschen mittlerweile bereit sind oder eher bereit sind, auch einfach das als irrelevant zu bezeichnen, ob es jetzt wirklich so oder so ist, oder einfach zu sagen, selbst wenn das noch so bewährt ist, es gibt eine andere Erklärung und warum sollte die nicht da sein und relativ niedrigschwellig vielleicht das anerkannt wird. Aber in der Tat, ob das tatsächlich nicht früher schon so der Fall war, ist die Frage. Ob die Hitler-Tagebücher tatsächlich übrigens richtige Fake News sind, da bin ich mir auch nicht so sicher. Also natürlich ist es so, Das, darüber wurde extrem berichtet in anderen Nachrichtenmagazinen, beziehungsweise im Nachrichtenmagazin ist es ja nicht gewesen, es ist ja Stern gewesen, ne? Also schon eher eine bunte Zeitschrift, würde ich sagen.
Eher am Boulevard.
Ein Boulevard entlang mindestens oder wahrscheinlich ziemlich tief im Boulevard drinnen. Aber tatsächlich ist es so, es wurde von wenigen oder vielleicht nur von einer Person ja tatsächlich in die Welt gesetzt. Und der Motivator war ja eher sowas wie Gewinnsucht oder vielleicht sowas wie, dass man selber so dastand, dass es einfach wie was Geniales dargestellt worden ist. Aber dass jetzt wirklich eine größere Gruppe unbedingt wollte, obwohl sie wussten, dass es falsch ist, das in die Welt zu bringen als News, das wage ich zu bezweifeln. Aber andererseits könnte man sagen, naja, aber der größte Treiber war, dass es überhaupt irgendwas ist, eine Information. Und sozusagen jede Information ist recht, damit man sie einfach als solche bezeichnet, damit man mehr Auflagen hat. Und insofern ist es wahrscheinlich schon auch irgendwo was Fake News. Aber es ist nicht die klassische, wie wir es jetzt bezeichnen, wo wir einfach sagen, blind in die Welt gelogen und einfach behauptet, dass es so ist, ohne dass man selber wahrscheinlich daran glaubt, um einfach Aufmerksamkeit zu haben oder um einfach eine Erklärung zu haben, die besser passt für einen selbst.
Das schon. Ich würde aber trotzdem eine Parallele ziehen, vielleicht auch jetzt mit diesem jüngeren Skandal, mit den Reportagen von Relotius. Was da die Gemeinsamkeit zu Fake News ist, dass bei ganz vielen Menschen anscheinend sich die Korrekturmechanismen oder die Warnlampen ausgeschaltet haben, weil sie daran glauben wollten.
Ja, ja.
Und genau. Das ist ja das, was Fake News erst ermöglicht. Und das ist auch das, was beim Stern oder beim Spiegel in den Redaktionen offenbar passiert ist, dass die Leute, die eigentlich als Watchdogs ihr eigenes Medium hätten kontrollieren müssen und zu fragen, sag mal, ist das nicht zu gut, um wahr zu sein? Mhm. Das ist eben nicht geschehen. Und dadurch ist es eben einem Millionenpublikum erstmal als Wahrheit bekannt geworden, bis dann eben herauskam, bei Relotius ja eben erst recht viel später. Das war doch nicht so wie dargestellt.
Aha. Ja.
Ich frage mich immer, weil ihr darüber gesprochen habt, wann war es denn mal nicht so? Ob das nicht diese Mystifizierung und Romantisierung der 90er Jahre ist? Also wir erinnern uns, der Kalte Krieg endet, die Mauer fällt und Fukuyama, ich habe leider gerade seinen Vornamen vergessen, ruft das Ende der Geschichte aus in einem sehr bekannt gewordenen Essay, in dem dieser Philosoph sagt, naja gut, jetzt ist der Siegeszug der liberalen Demokratie, die ganze Welt wird liberalisiert, alle haben Friede, Freude, Eierkuchen. Er soll sich geirrt haben, munkelt man. Und zwar ist dann die nächste Zäsur in der Geschichte der 11. September. Und eigentlich hat man doch ein bisschen diese romantischen 10 Jahre, in der das vielleicht wirklich so war, aber dann vergisst man auch viele andere Dinge. Man vergisst den Jugoslawien-Konflikt, man vergisst den Völkermord in Ruanda etc. Also ich bezweifle, dass es wirklich eine Zeit gab, wo man sich wirklich nur auf Fakten gestützt hat und irgendwie Gefühle keine Rolle gespielt haben. Also das gibt die Geschichte einfach nicht her. Erstens, weil bis zum 20. Jahrhundert die staatlichen Strukturen überhaupt nicht darauf aufgelegt waren, dass Informationen frei zugänglich waren. Und dann im 20. Jahrhundert die erste Hälfte von 2 Weltkriegen geprägt war. Danach der Kalte Krieg, wo man auch sagt, der wurde ideologisiert geführt, da gab es jetzt auch keinen unbedingten freien Informationsfluss, zumindest nicht in alle Richtungen. Und dann danach hat man vielleicht diese 10 Jahre, wo Francis Fukuyama dann am Ende das Ende der Geschichte ausgerufen hat. Jetzt sind Hitler-Tagebücher tatsächlich ein super Stichwort. Da gibt es auch eine wunderbare Podcast-Serie des Sterns, wo sie das nochmal rekapitulieren. An der Stelle auch nochmal eine Empfehlung. Aber die Hitler-Tagebücher und das, was dabei passiert, ist, denke ich, ein Paradebeispiel dafür, wie Menschen mit der Wahrheit umgehen oder wie sie an gewisse Wahrheiten glauben wollen. Wir haben als Akteure den genialen Fälscher Kujau, der wirklich begnadet war im Fälschen und der sich auch extrem gut verkaufen konnte. Er war ein begabter Verkäufer. Und wir haben den Journalisten Gerd Heidemann. So, Gerd Heidemann, eigentlich ein Star-Journalist, ne? Da hatten wir die Parallelen zu Relotius. Und der sich auch in sehr interessanten Kreisen aufgehalten hat, nämlich in Kreisen der Alt-Nazis. Und da liefen dann diese beiden Schicksale zusammen, weil Kujau gemerkt hat, naja gut, mit alten Nazi-Devotionalien kann ich ziemlich viel Geld verdienen, weil es Sammler gibt, die sich das in die Wohnung stellen. Und Gerd Heidemann war, wie gesagt, hat sich wohl gesonnt in dieser speziellen Blase und hat da natürlich auch nach Anerkennung gesucht. Und was jetzt stattgefunden hat mit den Hitler-Tagebüchern, kann man auch als gutes Beispiel für den sogenannten Confirmation Bias nehmen. Der Confirmation Bias beschreibt im Grunde genommen die Tendenz, dass wenn wir von etwas überzeugt sind, dass wir Informationen suchen, die diese Überzeugung stützen und anderslautende Informationen ja nicht beachten, weniger beachten, abkanzeln als falsch. Und ein super Beispiel ist die Signatur vorne auf den Hitler-Tagebüchern. Und zwar war da ein F und ein H drauf. Und zwar in Frakturschrift. So, jetzt muss man wissen, Frakturschrift, altgotische Schrift, findet man auf vielen Neonazi-Symbolen, T-Shirts, Albumcovers. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann findet man das. Was die wenigsten wissen, ist, dass Hitler selbst diese Schrift abgelehnt hat als jüdisch. So, das spricht jetzt natürlich nicht besonders für das Verständnis der Leute, die dieser Ideologie immer noch sich angehörig fühlen, dass sie nicht mehr das auf die Reihe bekommen. So, aber es steht FH auf dem Bändern dieser Hitler-Tagebücher. So.
Und man muss dazu sagen, das F sieht eben in der Fraktur ziemlich aus wie ein A, also genau. Für Adolf H. Punkt, eben nicht für, was ist ich.
Jetzt wurde genau. Hitler hieß er ja wohl. Ja.
Richtig, genau. Führer jetzt wurde, Hitler oder genau. Führer Hauptquartier oder wie auch immer. Genau.
Jetzt wurde gerätselt, okay, was bedeutet das? Führer Hauptquartier kann es nicht heißen, da fehlt das Q. Dann sind sie auf die Idee gekommen, naja, das muss Führer Hitler heißen. So, wahnwitzig. Auch allein auf die Idee zu kommen, das Papier einer chemischen Analyse zu unterziehen, kam erst ganz, ganz spät, wo man auch sagt, heutzutage, das müsste eigentlich das Erste sein, was geschieht, weil diese chemische Analyse hat ganz klar belegt, dass diese Bücher eben eine Fälschung sind. Das heißt, wir haben hier diese mystische Figur Hitler, die Tagebücher, ja, die einen Einblick in diese Figur bieten, zu der die Deutschen ja sowieso eine interessante Beziehung haben, auch vor allem noch in den 80er Jahren, wo eben noch viele Altnazis am Leben waren. Also dieser Fund war einfach zu gut, um wahr zu sein. Und deshalb hat man wahrscheinlich dann über die eventuellen Ungereimtheiten in dieser Geschichte hinweggesehen und sich entschlossen, das zu glauben. Und das ist eben eine Manifestation des Confirmation Bias.
Richtig, und es ist sozusagen, man kann das wunderbar sezieren und psychologisch kann man das super erklären und zum Schluss erwischt man sich selber, dass man in ähnliche Fallen, natürlich in nicht solche extremen Fallen, weil hoffentlich handeln wir nicht mit irgendwelchen merkwürdigen, sehr, sehr dubiosen Tagebüchern, aber tatsächlich ist es so, man sieht das sehr, sehr schön bei einem, ich gebe immer das Beispiel, bei einem Autokauf oder bei irgendeinem anderen Kauf, der eben wirtschaftlich durchaus einen Impact für dich hat. Also was weiß ich, bei einer Waschmaschine beginnt das hundertprozentig schon. Dass man die gekauft hat oder sie kaufen will, hat sich irgendwie festgeschossen, dass man genau dieses Produkt kaufen will. Und jetzt will man ab einem gewissen Moment, das ist schon in der Vorkaufphase, aber dann in der Kauf- und auch der Nachkaufphase. Das bedeutet, wenn man diese Maschine jetzt plötzlich hat, will man eigentlich nicht mehr Widersprüche hören. Also man versucht, Leute zu befragen, wo man merkt, die finden das auch toll. Und wenn die Leute nicht so richtig positiv reagieren, versucht man das entweder zu ignorieren, die Leute abzuwerten oder tatsächlich die Informationen, die sie geben, die eben positiv in die Richtung gehen, dass der Kauf eigentlich gerechtfertigt war, zu filtern. Und wir können dagegen fast nichts machen. Das ist tatsächlich, das ist ein Confirmation Bias. Also, und es ist nicht irgendwie eine bewusste Sache, sondern wir nehmen die Realität tatsächlich anders wahr. Also wir hören Argumente filtriert und danach, wenn wir befragt werden, Mensch, der war ja gar nicht so positiv, sagen wir doch, doch, der hat doch ganz tolle Argumente gebracht und wir merken gar nicht, auf was für einen Bias oder was für eine Täuschung wir eigentlich aufliegen.
Ja, muss man sagen, dass es je nach Art des Confirmation Bias umstritten ist, ob es sich hierbei um was Motivationales handelt, also dass wir das machen, weil wir uns gut fühlen wollen oder ja aus anderen Gründen, oder ob es einfach eine Unfähigkeit von uns ist, in dieser Art und Weise zu denken, weil wir halt eher kognitiv darauf gepolt sind, Dinge zu bestätigen als zu falsifizieren tatsächlich. So, das ist eine Diskussion, die da geführt wird.
Genau, also ich würde ziemlich sicher der zweiten Linie eher mich zugehörig fühlen. Aber wichtig ist vor allem, es ist auch eine ganz, ganz wichtige Funktion. Also jetzt sieht man ja erstmal diese Störung sozusagen. Das ist ja einfach nicht wahnsinnig positiv, dass man etwas falsch sieht, könnte man sagen, oder dass man etwas verzerrt sieht. So haben wir es ja bezeichnet. Bias ist ja eine Verzerrung oder eine Täuschung, habe ich auch gesagt. Aber Fakt ist, wenn wir das nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich ein ziemliches Handlungsproblem, also ein Handlungsinitiationsproblem, weil wir tatsächlich ganz häufig viel stärker hadern würden. Und natürlich ist es so, wahrscheinlich ist dieser Kauf war gar nicht so richtig positiv, der war nicht perfekt, aber eigentlich spielt es gar nicht so eine große Rolle. Und wenn du aber jetzt die ganze Zeit hadern würdest, jetzt hast du diese AEG gekauft, aber hättest vielleicht doch die Bosch oder vielleicht doch die Siemens oder irgend so eine koreanische oder japanische Marke, die wir nicht aussprechen können, oder eine chinesische, wo wir noch nicht mal wissen, dass es chinesisch ist, zum Schluss würdest du verrückt in Anführungszeichen werden, weil du einfach nicht mehr zu einem Schluss kommst. Du kannst also nicht mehr zu einem Alltagshandeln übergehen und würdest so ein bisschen wahrscheinlich dich fühlen wie der bekannte Esel mit der gelben Rübe, also einer Karotte, vor ihm hängend und weiß nicht, ob links oder rechts. Und während er sich das die ganze Zeit überlegt, ob er links oder rechts gehen soll, kommt er halt nicht zum Ziel, sondern bleibt stehen. Und das würde wahrscheinlich passieren. Und insofern darf man eben auch bei diesen sogenannten Täuschungen nie vergessen, dass sie schon auch irgendwo eine Funktion haben. Sonst wird es die wahrscheinlich auch nicht geben.
Zumal es ja keine objektiven Kriterien meistens gibt. Es gibt ja nicht die objektiv beste Waschmaschine, sondern du legst halt gewisse Kriterien an. Und wenn du danach merkst, naja, die war jetzt schon ein bisschen teuer, entdeckst du vielleicht, naja, dafür ist sie leise. Das heißt, du verschiebst deine Kriterien, die du anlegst. Und das ist jetzt nicht mal ein großer Bias, sondern einfach ganz vernünftig eigentlich, dann eben das Positive in dem zu entdecken, was man getan hat, und merkt dann, naja, es war teuer, aber sie sieht gut aus und ist schön leise. Daran habe ich ja vorher gar nicht gedacht. Jetzt kann ich auch nachts waschen, das konnte ich vorher nicht. Also Bias hat immer so einen arg negativen Touch und das ist nicht immer gerechtfertigt. Also bei Waschmaschinenkäufen wohl eher nicht, bei politischen Meinungen muss man dann schon eher aufpassen.
Da muss man dann schon aufpassen, genau. Rennt, ja. Aber es kommt, wir dürfen halt nicht vergessen, es ist sozusagen evolutionär geshaped und es kommt aus einer Zeit, natürlich ging es nicht in eine Urzeit um Waschmaschinen, also die haben da nicht in Höhlen gesessen und haben über Waschmaschinen debattiert, aber zum Schluss ging es sowas um, gehe ich jetzt in den Norden oder in den Westen oder in den Osten, um Früchte oder Tiere zu jagen oder irgendwas anderes. Und irgendwann muss ich mich halt entscheiden. Und wir merken das ja oftmals im Alltag, also woran es da manchmal hapert, zum Beispiel, dass Leute Dinge nicht zu Ende bringen oder überhaupt nicht erst anfangen, diese Prokrastination, das ist tatsächlich ein Problem, dass vielleicht solche starken, in Anführungszeichen, Biases vielleicht tatsächlich nicht stark genug ausgeprägt sind und du einfach nicht liberal genug einfach etwas machst. Und das darf man eben nicht vergessen.
Genau, so Julius Kohl hat es ja mal auch Lageorientierung genannt, also Menschen, die dann zu Nachentscheidungskonflikten neigen. Das sind jetzt nicht unbedingt glücklichere Menschen und vor allem treffen sie deswegen auch nicht unbedingt bessere Entscheidungen. Sie fühlen sich nur nicht so gut damit im Nachhinein. Also Bias, also ja, natürlich ist es ein Bias, aber es ist nicht unbedingt ein Bias, der immer von Nachteil ist.
Ja, wenn man das jetzt auch mal so ein bisschen aus einer ökonomischen Perspektive oder aus der verhaltensökonomischen Perspektive betrachtet, dann muss man halt sagen, dass es schon Situationen gibt, in denen ein falsch positives eine falsch positive Entscheidung, also sich fälschlicherweise für eine Waschmaschine zu entscheiden, weniger schlimm ist als ein falsch negativ. So, also dass man sagt, okay, ich habe fälschlicherweise die, ich habe überhaupt keine Waschmaschine gekauft oder so. Also,
und wasche jetzt immer noch selber mit dem Waschbrett.
Genau, ja, das also ist die schlechteste
Alternative.
Da ja. muss man immer gucken, ob das wie sich das in der langfristigen Perspektive verhält. Aber gucken wir uns mal ein bisschen an, wie Menschen denn Wahrheit evaluieren. Da gibt es eine Veröffentlichung von Norbert Schwarz und Kollegen. Und im Grunde genommen stellen sie 5 Aspekte heraus, auf die Menschen achten, wenn sie die Wahrheit bewerten. Und zwar sagen sie, okay, wir orientieren uns an sozialen Konsens. Was denkt unsere Peer Group? Was denken die Leute um uns herum? Das scheint logisch, denn wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Wahrheit sozial konstruiert ist. Dann
vielleicht erstmal ganz kurz zu dem ersten Punkt. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Kriterium, meist auch in der Psychologie, was wir ja als Objektivität bezeichnen. Und Objektivität ist natürlich jetzt nicht Wahrheit, aber Objektivität ist meist eigentlich so in einem allgemeinen Sprachgebrauch, wäre das ja etwas, wo wir sagen, das ist jetzt offensichtlich nicht so persönlich stark geprägt oder hat sozusagen eine minimale subjektive Prägung. Und sie ist immer so definiert in der Psychologie, weil Objektivität zu definieren ist schwierig, aber es wurde halt einfach definiert in der Psychologie als Beobachterübereinstimmung. Und das wäre genau dieses Kriterium. Also wir nehmen einfach, und da würde man normalerweise nicht eine Peer Group nehmen. Bei der Objektivität würde ich sozusagen eher eine externe Objektivität nehmen. Das würde dann, den Begriff gibt es eigentlich gar nicht, aber man würde bewusst nicht innerhalb einer Gruppe bleiben, sondern möglichst breit das streuen, was Leute darüber denken. Und meist denkt man nicht oder definiert man das nicht über das Denken, sondern erstmal nur über die Wahrnehmung. Also haben die gleiche Wahrnehmung gehabt? Und das wird dann überführt als eine hohe Objektivität, wenn es, was weiß ich, zum Beispiel 80-90% Beobachterübereinstimmung ist. Das ist in der Psychologie schon recht viel.
Genau, aber wir sprechen jetzt vor allem darüber, wie wir das im Alltag machen. Genau. Und da ist halt eben die vorherrschende Strategie, dass man sich anhand der Peers orientiert. Das zweite Kriterium, was benutzt wird, ist Supporting Evidence. Also fallen mir direkt Argumente dafür ein, dass ich recht habe oder für diese Tatsache, die ich beobachte oder so. Wenn ich jetzt sage, okay, gut, ganz einfaches Beispiel, Gravitation existiert, guck, und ich lasse einen Ball fallen, werden mir wahrscheinlich sofort andere Beispiele einfallen, in denen Dinge auf den Boden gefallen sind und dann habe ich da auch schon mal Referenzpunkte. Der dritte Punkt, und da sind wir beim Confirmation Bias, ist die Consistency, also die Konsistenz mit dem, was ich weiß. Wenn das anknüpft, erleben wir es als wahrer. Das bedeutet nicht, dass es auch so ist. Es geht jetzt um das persönliche Erleben und wie wir das individuell bewerten. Und ich zähle das jetzt hier alles auf, damit die Zuhörerinnen sich einerseits darüber Gedanken machen, wann es vielleicht bei ihnen aufgetreten ist, aber auch um zu zeigen, wo eben Fallstricke lauern. Der vierte Punkt ist die Kohärenz der Geschichte. Eine gute Geschichte wird mehr geglaubt als eine Geschichte, wo man ein bisschen in Stocken kommt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Reimen. So, wenn sich etwas reimt, merken wir es uns besser und wir schätzen es auch tatsächlich als wahrer ein. Das ist eine Strategie, die vielleicht am besten mit einem Beispiel zu beschreiben ist, und zwar der Prozess um O.J. Simpson. So, O.J. Simpson wurde verdächtigt, seine Ex-Frau und ihren Liebhaber umgebracht zu haben. Und sein Strafverteidiger hat in einer, ob eines Beweisstückes, ein Plädoyer gehalten. Es ging um einen Handschuh, der am Tatort gefunden wurde. Und die Frage war, passt dieser Handschuh O.J. Simpson? Und er hat gesagt, if it doesn't fit, you must acquit to jury. Also wenn er nicht passt, müsst ihr ihn freisprechen. So, dieses geflügelte Wort ist dann in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeflossen. Wir können es natürlich nicht sagen, dass das Entscheidende war, aber es zeigt zumindest die Strategie dahinter. Und der letzte Punkt ist die wahrgenommene Kredibilität der Quelle. Also wenn ich sage, okay, ich persönlich schätze diese Quelle als sehr vertrauenswürdig ein, dann werde ich das eben auch in meine Wahrheitsbeurteilung mit einfließen lassen. Da gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Ne? Es gibt Leute, die sagen, okay, ich glaube nur all dem, was von der Regierung verlautbart wird. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, meine Tante Erna ist aber die seriöseste Quelle, was die sagt, stimmt. Also wie gesagt, das sind auch eben Unterschiede, das ist subjektiv unterschiedlich, individuell unterschiedlich. Aber das sind, sage ich mal, 5 Aspekte, die wir verwenden, um Wahrheit zu beurteilen.
Genau, und das Wichtige ist, Norbert Schwarz ist ja wirklich ein Sozialpsychologe, der von höchster Qualität, der tatsächlich hier wirklich eine psychologische Hypothese oder eine Theorie aufstellt. Das heißt, es geht tatsächlich um das Empfinden von Wahrheit und nicht um, wie du Wahrheit findest. Ja, also das ist eben das Wichtige, nicht, dass man das irgendwie falsch versteht. Und ich finde das äußerst spannend, weil das eben tatsächlich auf ganz, ganz vielen Dingen aufbaut, die psychologisch relevant sind. Und ich glaube, wir erkennen auch ganz, ganz viele problematische Punkte, in der Weise problematisch, dass eben sehr, sehr viele Mechanismen, die wir heute kennen, wo wir fassungslos manchmal dastehen und nicht verstehen, als Bürgerinnen und Bürger, warum manche Menschen einfach etwas plötzlich glauben, was irgendwie hanebüchend ist, das kannst du eigentlich sehr, sehr gut damit beschreiben. Also und zwar von jedem einzelnen Punkt. Und ich finde es so spannend, dass es eben tatsächlich Trainings gibt, um manche von diesen Mechanismen, die dir einfach angeben, ob es für dich selber als wahrer empfunden wird, tatsächlich professionell zu durchbrechen. Also ich gebe einfach mal ein Beispiel. Jeder, der mal nach Israel gereist ist, hat gemerkt, dass die Grenzbeamten tatsächlich offensichtlich psychologisch sehr, sehr gut geschult sind. So muss man das klar interpretieren. Nämlich, ich gehe jetzt mal auf Kohärenz der Geschichte ein. Es ist tatsächlich so, ich glaube, jeder von uns hat erstmal das Gefühl, wenn eine Geschichte ohne Brüche erzählt wird, also wenn ich dich zum Beispiel jetzt frage, was hast du gestern gemacht, Niklas, und ich habe irgendwie Argwohn, dass du am Arbeitsplatz warst. Na, nehmen wir das mal an. Ich bin so ein Arbeitgeber, der irgendwie das Gefühl hat, der hat nicht richtig gearbeitet, was in deinem Fall eher das Problem ist, dass es andersrum ist, dass du vielleicht viel zu viel arbeitest, aber ich würde jetzt Argwohn haben und der Niklas, der hat in der letzten Zeit wenig gearbeitet und ich will jetzt einfach wissen, was hast du eigentlich gemacht? Und dann fängst du an, ich bin um 8 Uhr morgens gekommen und dann habe ich erstmal eine Kleinigkeit gegessen, dann habe ich ein bisschen mit Marius geredet, aber dann bin ich sofort an meinen Arbeitsplatz, habe ich einen Computer angeschaltet und so weiter, dann habe ich Mails gecheckt und dann sage ich plötzlich, ja, das ist ja komisch, aber du hast ja erst die erste Mail mir beantwortet um 10.30 Uhr und dann sagst du plötzlich, ja, ich hatte noch andere Sachen, die ich und so weiter. Und dann frage ich dich nochmal und plötzlich erzählst du die Geschichte ein bisschen anders. Das ist einfach eine typische Recollection of Memory. Also ich versuche, oder ein Retrieval, also ich versuche das abzurufen und dabei passieren mir Fehler, weil ich immer rekonstruiere. Es ist so, ich kann nicht zurückgreifen auf ein Wissen, was gesichert ist, was in einer Festplatte abgespeichert ist, sondern was von dir gefiltert, rekonstruiert wird. Und jetzt ist der typische Impuls, dass man sagt, ja, der lügt doch. Das ist doch nicht wahr, was der erzählt. Und wenn du eben jetzt nach Israel kommst und gefragt wirst, wo warst du davor, was weiß ich, du kommst gerade von Jordanien oder von Arabien und du verfängst dich jetzt in Widersprüche, dass du einfach immer wieder Sachen ein bisschen anders erzählst, wenn du es nochmal erzählen sollst, dann ist das nicht tatsächlich für dieses geschulte Personal ein Zeichen, dass es eine falsche Geschichte ist, sondern eher, wenn du immer wieder minutiös genau die Geschichte gleich erzählst, völlig gleichförmig, dann ist es eher ein Zeichen, dass es wahrscheinlich eine gefakte Geschichte ist, die davor einstudiert worden ist, weil du so eine genaue Reportage einer Ergebnisabfolge in chronologischer Weise auch noch eigentlich nicht leisten kannst als Mensch. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, wo man eben merkt, da gibt es Trainings, die das tatsächlich mal aushebeln und versuchen, bewusst auszuheben. Das heißt aber nicht, dass jetzt eine völlig inkohärente Geschichte als wahr empfunden wird. Das wiederum nicht.
Da gibt es auch die Anfangsszene von Das Leben der Anderen, wo eben genau das thematisiert wird in diesem Stasi-Verhör, was da dargestellt wird. Die israelischen Grenzbeamten sind auch ein super Beispiel für dieses, was ist schlimmer, der falsch-positive oder der falsch-negative Fall. Also in Israels Flughäfen passiert das, was wir als Racial Profiling bezeichnen würden. Das bedeutet, basierend auf Äußerlichkeiten werden Leute aus den Schlangen rausgezogen und einer Überprüfung unterzogen. So, ich will überhaupt kein moralisches Statement ob der Adäquanz dieser Technik hier machen, nur die Logik dahinter erklären. Was ist für die Logik dahinter ist, dass man sich hingesetzt hat und überlegt hat, okay, was ist schlimmer? So, wenn wir entgegen des Confirmation Bias handeln müssten, müssten wir unsere Überprüfung falsifizieren. Das bedeutet, wir sehen jemanden und sagen, oh, das könnte ein Terrorist sein. Also den Gedanken widerspiegelnd. Okay, ich möchte das jetzt falsifizieren, das heißt, ich muss alle anderen Möglichkeiten ausschließen. Ich muss auch vielleicht ausschließen, dass nur Leute dieses Aussehens Terroristen sein können. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich nicht woanders Terroristen finde, sozusagen. Das wäre jetzt eine sehr lange Teststrategie, die auch überhaupt nicht durchzuführen ist. Jetzt ziehe ich diese Person aus der Schlange, verhöre sie 2-3 Stunden lang. Am Ende kommt raus, er ist kein Terrorist und er kann seiner Wege gehen. Das ist dann der falsch positive Fall der Identifizierung. Dass ich sage, okay, ich habe diese Person als Terrorist, als vermeintlichen Terrorist identifiziert, es war aber falsch, naja, es ist nicht schlimm. Falsch negativ wäre es jetzt, wenn ich sage, okay, gut, der da hinten, der ist kein Terrorist, auch vielleicht, weil sie gleich aussehen. Wenn das jetzt wirklich ein Terrorist wäre, dann hätte ich natürlich einen enormen Schaden. Weil auf der einen Seite habe ich die Unbequemheit und die unangenehme Erfahrung für die einzelne Person, die 2-3 Stunden lang aufgrund ihres Äußeren eingesperrt wurde oder verhört wurde. Und auf der anderen Seite habe ich einen potenziellen Terroranschlag. Wie gesagt, ich sage nicht, dass ich möchte jetzt hier keine Debatte darüber aufmachen, was richtig und was falsch ist, einfach nur die Logik dahinter erklären. Und wie dann dieser Confirmation Bias beziehungsweise die Strategie dahinter eben in der Realität in so einem sensitiven Bereich umgesetzt wird.
Ich will nur einschränken, ganz kurz sagen, ich persönlich habe keine Evidenzen dafür, dass es ein Racial Profiling dort gibt. Ich kann nur reportieren, dass es sehr, sehr genaue Kontrollen gibt. Das will ich vielleicht nur ganz kurz ergänzend sagen. Aber es ist ja auch nicht das Thema jetzt hier und es soll auch nicht bewertet werden, wie du es ja schon gesagt hast. Marius, sorry.
Genau, wobei dieses falsch-positiv würde ich doch ein bisschen kritischer sehen, weil du hast natürlich begrenzte Ressourcen und bindest damit mindestens 2 Mitarbeiter über mehrere Stunden, die vielleicht auch Leute befragen können, die wirklich Terroristen sind. Und weil sonst wäre die Konsequenz einfach jeden paar Stunden zu verhören, der ein- oder ausreisen will. was ja eben auch nicht machbar ist. Also es ist schon was verloren, wenn ich jemand fälschlicherweise ein paar Stunden in die Mangel nehme, jetzt von Bürgerrechten mal abgesehen. Und in letzter Konsequenz ist das Problem, was wir in Amerika manchmal sehen, weil dann wäre es halt auch, könntest du sagen, naja, erst schießen, dann fragen als Polizist, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und dann, das führt uns ja auch als Gesellschaft dann nicht weiter, wenn wir dieses Falsch-Positive als Kollateralschaden irgendwo akzeptieren, zumal es eben auch Ressourcen bindet.
Definitiv, aber das zeigt ja eben auch, wie schnell sich diese Strategie, die zwar vielleicht auf dem Papier total verständlich wirkt, in der Realität eben wie in den USA zum Beispiel in massive Bürgerrechtsverletzungen umwandelt. So, also natürlich ist es so, dass man nicht erst schießen sollte und dann fragen. Und auch zum Beispiel die Verhörmethoden in den USA, da gibt es auch Trainings, wo gesagt wird, es geht im Verhör nicht darum, die Wahrheit rauszufinden, sondern es geht darum, ein Geständnis zu bekommen. Oder ist es denen vollkommen egal, ob die Person das wirklich gemacht hat, solange sie am Ende durch wirklich massive Techniken, die unter Druck setzen, ein Geständnis rausbekommen. Und da wird eben auch der Falsch-Positive in Kauf genommen. Wenn man sagt, dann ist es halt so. Oder die Logik dahinter ist, meine Verhörmethoden sind so gut, wenn das nicht gemacht hat, dann gesteht er halt auch nicht. Also das ist auf jeden Fall teilweise mit extremen Nachteilen verbunden.
Spannend wird es halt auf jeden Fall, wenn wir auch noch die anderen Dimensionen uns anschauen. Und da kommen wir jetzt schnell auch in diesen Bereich der Echokammern, der Bubbles, der Informationsbubbles und so weiter. Weil wir eben sehen, üblicherweise kennen wir eben um uns herum Leute, die eigentlich relativ ähnlich denken wie wir. Das ist ziemlich typisch. Also nehmen wir einfach mal an, wie der Heiratsmarkt beispielsweise ausschaut. Die meisten Menschen heiraten oder sind zusammen mit Leuten, die sie halt von der Arbeit kennen. Und wen kennt man von der Arbeit? Das sind eben Leute, die haben wahrscheinlich eine ähnliche Ausbildung. Also was weiß ich, im Krankenhaus lernt man sich halt im Krankenhaus kennen. Das ist halt einfach so. Also ich arbeite da als und es ist vollkommen egal, ob ich jetzt eine Putzkraft bin oder eine Ärztin oder ein Krankenpfleger. Du hast eben sozusagen etwas miteinander zu tun, so lernst du dich kennen. Und das ist natürlich erstmal ein Soziotop, was eine ähnliche Sozialisation meist hat. Und damit schaffst du aber natürlich, wenn du jetzt wirklich deine Peer Group anschaust, und das sind eben dann deine Peers, wirst du eben ähnliche Meinungen sehen und glaubst eben schnell verfälscht, dass tatsächlich alle möglichen Leute dieser Meinung sind. Und daraus erwächst übrigens auch diese unglaublich schlechten Prognosen oftmals von Wahlen oder wie der Stimmung in einem Land ist, weil du so, nehmen wir mal was anderes, wenn man einfach einen Vegetarier fragt, wie viele Vegetarier gibt es wahrscheinlich auf dieser Welt, wird die Person zu einer völlig anderen Schätzung tatsächlich kommen als jemand, der nicht Vegetarier ist oder jemand, der ein PhD, einen Doktortitel trägt, wissenschaftlichen, wird eben der Meinung sein, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die auch so einen Titel haben. Einfach deswegen, weil man sich meist dann in solchen Kreisen bewegt. Aber es ist eben ein Trugschluss. Und deswegen ist es auch so gefährlich, einfach der Peer einfach zu vertrauen und zum Beispiel die gleichen Medien immer wieder zu nutzen und nicht andere Medien, nicht mal andere Argumente aufzugreifen und sich vielleicht auch mal bewusst mit Menschen auseinanderzusetzen, die tatsächlich konträrer Meinung sind und wo man erstmal sagt, aber das kann doch nicht wahr sein, wie kannst du denn sowas glauben? Und dann merkst du aber, da gibt es ganze Welten, die eben tatsächlich dieser Meinung sind und das erstmal nicht zu bezweifeln ist.
An der Stelle muss man auch sagen, da muss man halt auch eine gewisse Offenheit mit sich bringen, weil wenn wir jetzt diese 5 Kriterien anlegen, über die wir gerade gesprochen haben, dann werden wir, wenn wir uns mit konträren Meinungen aus anderen Peer Groups beschäftigen, werden wir sagen, das ist auf keinen Fall wahr. Weil alle diese Punkte widersprechen diesen 5 Aspekten. Wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der zum Beispiel nicht meiner politischen Partei angehört, da ist der soziale Konsensus nicht da. So, ich bewerte Hinweise anders, Beweise anders, es passt nicht zu dem, was ich weiß. Er bezieht seine Quellen, für seine Informationen vielleicht aus meiner Sicht unvertrauenswürdigen Quellen. Und dem muss man sich halt bewusst sein, um das dann schließlich zu überwinden und nicht einfach initial sagen, okay, nein, das, was du sagst, kann auf keinen Fall stimmen. Aber zum Thema Echokammer gibt es, finde ich, auch einen sehr, sehr spannenden Befund oder zum Thema Wiederholung von Informationen tatsächlich. Und zwar spielt es keine Rolle die Anzahl der Quellen, von dem ich etwas höre, spielt eine untergeordnete Rolle. Das bedeutet, wenn ich etwas 10-mal höre, dann spielt es keine Rolle, ob ich das von 10 unterschiedlichen Personen gehört habe oder 10-mal von der gleichen Person, natürlich in einem gewissen Abstand. So, wenn mich jetzt, es heißt nicht, dass man einfach zu den Leuten hingehen kann und 10-mal was wiederholt und dann sind sie davon überzeugt, was ich gesagt habe. Aber in der langen Zeit bedeutet das. Wenn wir das jetzt runterbrechen, was ist denn eine Quelle? Und wir lesen zum Beispiel 10-mal von irgendeinem Fall in der gleichen Zeitung vom gleichen Journalisten, der halt das halt im Abstand von ein paar Tagen, ein paar Wochen immer wieder beschreibt, was da geschehen ist, dann werden wir dem mehr Glaubwürdigkeit zuweisen, als wenn wir eine Sache zum Beispiel nur 3-mal gehört haben, obwohl es von 3 unterschiedlichen Quellen ist.
Richtig, und das ist ja auch vollkommen logisch, weil tatsächlich unser kognitiver Apparat eben mit einem Gehirn hinterlegt ist. Das Gehirn bildet unsere kognitiven Strukturen ab und ermöglicht sie. Und dieses Gehirn arbeitet eben sehr stark assoziativ. Und assoziativ meint erstmal, Dinge werden eben miteinander verbunden, gelinkt, gebahnt. Das heißt, es ist ja tatsächlich, was tatsächlich an Informationen gleichzeitig wahrgenommen wird, wird dann auch irgendwann in dieser zeitlichen Kontingenz wird tatsächlich zusammengefügt. Und wenn du das immer wieder hörst, wired das auch zusammen. Also es heißt, diese Brainware, wie man sie bezeichnet, das ist ja keine Software, keine Hardware, das ist sowas dazwischen, verändert sich tatsächlich. Also es ist halt nicht so, dass da eine Information ist und da heißt es irgendwie, das hängt mit dem zusammen, sondern irgendwann sind diese Sachen zusammen. Und wenn du das eben sehr häufig gehört hast, wird es irgendwann zusammen gebahnt. Und das macht die Sache brandgefährlich. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, also es geht sogar noch weiter, nicht nur die schiere Wiederholung, schafft tatsächlich sowas wie Vertrauen in die Information, sondern selbst wenn du sie jetzt öfters negiert hast, nehmen wir mal das positive Beispiel in der Weise, dass es positivistisch so funktioniert, dass du diese Information immer wieder hörst, beispielsweise der Virus Covid-19, dieser SARS-CoV-2-Virus, der Covid-19 auslöst, kommt aus China. So, du hörst es immer wieder von einer Quelle, die bewusst diese Information streuen will. Also beispielsweise jemanden, den wir letzte Woche gehört haben, eben ein US-Präsident. Eine Person, die eben immer wieder das sagt, the Chinese Virus. Chinese und Virus zusammen vielleicht auch noch. Dann ist es jetzt erstmal so, irgendwann wird das, geht das schnell zusammen, es wird fluent, es wird sozusagen schnell verarbeitet. Diese Bahnung ist sehr, sehr eng. Und wenn du jetzt aber häufig jemanden hast, der sagt, nein, dieser Virus kommt nicht, und jetzt kommt dieses wichtige Wort, was für uns so wichtig ist eigentlich im logischen Sinne, und wenn wir etwas stark, wenn wir etwas fein analysieren, ist es natürlich ganz klar, dass es genau das Gegenteil, die Negation ist, wenn ich nichts sage. Aber das ist fatal eigentlich jetzt in der Kommunikation, weil psychologisch funktioniert diese Nichtinformation praktisch genauso wie eine Positivfunktion. Das heißt, wir hören die ganze Zeit, dass irgendwie China und Virus zusammenhängt. Selbst mit dem Nicht, weil das Nicht ist keine Information, die jetzt im Gehirn explizit verarbeitet wird, sondern es wird trotzdem zusammengearbeitet. Das heißt, ich müsste es eigentlich positiv ausdrücken. Ich müsste sozusagen sagen, der Virus kommt von irgendwo anders her oder der Virus also nicht, er kommt aus China, sondern der Virus kommt aus einer Gegend, die wir nicht bestimmen können oder irgendwas anderes, was möglichst spezifisch ist, weil ansonsten werde ich das nicht wegkriegen. Das ist das Problem.
Vor dem Hintergrund sind auch solche Versuche kritisch zu bewerten, die zum Beispiel gewisse falsche Informationen, nachweislich falsche Informationen versuchen, durch Gegenüberstellung zu widerlegen. Warum? Weil durch das Aufschreiben, dass man zum Beispiel sagt, naja, Covid-19 ist nicht von Bill Gates in die Welt gesetzt worden, reproduziert man diese Information. Und am Ende, wenn jetzt zum Beispiel der Spiegel oder die Zeit das schreiben, kann es sein, dass Menschen dann plötzlich miteinander verbinden, Zeit und Bill Gates, da war ja was. Hier, die Zeit hat auch darüber geschrieben, über Bill Gates. Es wird überhaupt nicht mehr genau erinnert, was da geschrieben wurde. Es wird nur miteinander verbunden, Zeit und Bill Gates. Das ist natürlich dann besonders tragisch, wenn die Information nur sehr oberflächlich mit verarbeitet wird. Also es heißt jetzt nicht, dass jemand, der sich die ganze Zeit damit beschäftigt, genauso leicht da reinfällt, wie jemand, der das einfach nur überfliegt. Aber deswegen ist es auch zum Beispiel so schwierig, wenn einfach nur Headlines von Artikeln geteilt werden und die sogar vielleicht noch auf Clickbaits ausgelegt sind. Also jetzt zum Beispiel sowas wie, wenn jetzt irgendeine Zeitung bei Twitter sowas, einen Artikel postet, sowas heißt, die Wahrheit über Bill Gates und Corona. So, was bleibt hängen? Oh, da war ja was. Da ist ja was. Allein schon die Tatsache, dass das besprochen werden muss, heißt ja, zumindest nach der Logik unseres Verstandes, dass da was dran sein muss. Weil sonst wäre das ja überhaupt keine Nachricht wert.
Ganz genau.
Oder
in so einem assoziativen Speicher funktioniert das eben auch über diese Bahnung, hatte ich gesagt, aber eben auch über die Geschwindigkeit. Darüber hattest du ja auch schon gesprochen, über Verarbeitungsgeschwindigkeit, Verarbeitungsflüssigkeit. Wir hatten darüber auch ein eigenes eigenen Vers mal zu Ästhetik. Und das ist nicht nur so, dass es uns manchmal dann besser gefällt, etwas, was flüssig geht, also zum Beispiel ein Reim. Du hattest das harmlose Beispiel noch, was sehr gefährlich sein kann, natürlich im Einzelfall von Reimen erzählt. Aber es ist tatsächlich so, alleine wenn du einen Namen beispielsweise häufiger genannt hast und später fragst, ist es eigentlich eine berühmte Person, dann ist der sogenannte False Fame Effekt zu nennen, der eben auch auf Fluency basiert. Das heißt, ich denke dann tatsächlich, dass diese Person wahrscheinlich ziemlich bekannt ist, weil wenn es mir in Anführungszeichen leicht von den Lippen geht, dann muss das irgendwas sein, was ich gut kenne. Und wenn ich es gut kenne, ist es wahrscheinlich etwas Bekanntes oder sogar was Berühmtes. Und damit vielleicht auch eine gute Quelle und so weiter. Also da kannst du jetzt immer weiter spinnen. Und letztendlich merkst du, dass diese ganzen Kriterien, die Schwarz et al. Aufzeigen, ziemlich eng zusammenhängen und clever ineinander versponnen sind, weil das sind tatsächlich alles wichtige Faktoren und wie schon gesagt, basieren sehr, sehr gut auf nachweisbaren psychologischen Theorien.
Das ist ja, wir entdecken da ja letztlich auch Dinge wieder, die schon seit über fast 2200 Jahren in der Propaganda ein beliebtes Mittel sind. Also genau. Wenn wir an Cato denken mit diesem Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, der immer wieder angeblich dieses Hammer home the message gemacht hat und jetzt sollten wir doch endlich mal Karthago zerstören. Also das war ja auch nichts anderes als diese, was Niklas gemeint hat, dass immer wieder, und wenn wir es 10 oder 20 Mal hören, nach jeder Rede im Senat von ihm, irgendwann haben wir dann halt richtig Lust, jetzt mal einen punischen Krieg wieder anzufangen. Und ja, solche Propagandamechanismen funktionieren oft einfach über Wiederholung, ganz stumpfsinnig. Und es gibt ja auch von Goebbels überliefert, und wenn die Lüge dann so groß ist, dass man sie eigentlich schon gar nicht mehr glauben kann, dann verfängt sie erst recht richtig gut über die stetige Wiederholung, bis die Leute dann irgendwann auch die größte Lüge bereitwillig glauben.
Ja, da, also eine kohärente Geschichte zu erzählen, kann eine wirkvolle Propaganda sein, aber es kann genauso gut einfach eine Propaganda sein, total abstruse Geschichten zu erzählen, aber halt sie entweder so lange zu wiederholen oder sich einfach im Grunde genommen auszutoben. Ich meine, die Massenmedien bieten diese Möglichkeit der schier endlosen Reproduktion und irgendwas wird schon hängen bleiben. Das ist so
richtig
die Logik dahinter.
Und diese Geschichte will ich dann eben auch haben. Und das so funktionieren eben, so funktioniert Boulevardpresse, was wir auch vorhin schon hatten, Yellow Press. Es gibt dieses wunderbare Filmzitat aus einem der besten John Ford Western von 1962, The Man Who Shot Liberty Valance. Und da gibt es diesen wunderbaren Satz, wo tatsächlich der mittlerweile etablierte Senator, der in Washington residiert, eben die wahre Geschichte erzählt, wer den Liberty Valance erschossen hat. Nämlich nicht er, der Senator, der hoch dekoriert mittlerweile ist und hoch angesehen, weil er das eben gemacht hat, weil er diesen Bösewicht aus der Welt geschossen hat. Der Newsmensch, der ihn interviewt, ist völlig schockiert darüber und sagt dann irgendwann, when the legend becomes fact, print the legend. Also die Legende wird zum Faktum und irgendwann ist der Punkt eben erreicht, da will keiner mehr das echte Fakt tatsächlich lesen oder hören. Es ist nicht die Geschichte, die die Leute wirklich hören wollen, sondern sie wollen die Legende weiter haben und wollen darüber Geschichten haben. Das heißt, selbst wenn sie merken, dass das irgendwie vielleicht gar nicht stimmt, sie wollen gar nicht daran glauben. Und das bringt es eigentlich super auf den Punkt. 1962, Liberty Valance, dieser wunderbare Film von 1962, ja, John Ford.
Gut, aber was kann man jetzt machen als wahrheitsinteressierte Person? Das ist ja die Frage, die wir hier beantworten wollen.
Also diese fünf Kriterien von Schwarz, die decken sich ja eigentlich fast perfekt mit der wissenschaftlichen Methode. Vielleicht das fünfte nicht so, da würde man jetzt sagen, sich auf Autoritäten zu berufen, ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich. Da muss schon, also nur weil jemand eine Autorität ist, muss das, was er sagt, nicht wahr sein oder was sie sagt. Aber die anderen, vor allem auch mit diesem Kohärenzbegriff, ist in der Philosophie gängige Ansicht, Kohärenztheorie der Wahrheit, dass Dinge, die jetzt nicht nur widerspruchsfrei sind, sondern eben mit anderen auch zusammenhängen, verknüpft sind, dass das Wahrheit konstituiert, im Gegensatz zu jetzt eher phänomenologischen Ansätzen. Also das sind jetzt alles Dinge, die jetzt nicht einfach nur für unser Alltagsverständnis wichtig sind, sondern durchaus auch einer philosophischen Überprüfung und der wissenschaftlichen Methode erstmal standhalten würden. Nur, dass wir halt im Alltag vielleicht nicht so akribisch sind oder diesen Suchprozess eher abbrechen zugunsten einer mutmaßlichen Wahrheit, wenn Wissenschaftler eigentlich immer wieder das, was er oder sie behauptet, in Frage stellen sollte. Aber es sind jetzt keine Alltagsbegriffe per se, die Schwarz da benennt.
Richtig. Im pragmatischen Wissenschaftsbetrieb ist natürlich trotzdem der fünfte Faktor, also diese wahrgenommene Kredibilität, ganz, ganz wichtiger Faktor, weil die Kredibilität ist vielleicht nicht unbedingt nur der Autor oder die Autorin oder die Autorengruppe, sondern tatsächlich sowas wie ein Journal, also einfach ein Fachblatt, was eben großen Stellenwert hat, Science beispielsweise oder Nature, wo wir sagen, Mensch, also was da drin steht, kann fast nicht falsch sein, weil es eben durch viele Qualitätskriterien durchgegangen ist. Und das muss man aber auch dazu sagen, das ist nicht eine völlig unhinterfragte Kredibilität, wo man sagt, naja, also der König von was weiß ich, der wird schon Recht haben, sondern tatsächlich ist es immerhin hinterlegt mit einer höheren Objektivität qua mehr Reviewer, Gutachter und so weiter im härteren Auswahlprozess. Aber keinesfalls ist es trotzdem natürlich ein sicheres Kriterium. Aber es wird eben angewendet, definitiv, pragmatisch.
Da würde ich euch mal ein Zitat vor die Füße werfen. Und zwar von Jakob von Uexküll, den ihr sicherlich kennt und schätzt, ein Gigant der Wissenschaft, kann man, denke ich, so sagen, enorm einflussreicher Biologe, Zoologe, Philosoph und er beginnt sein 1909 erschienenes Werk Umwelt und Innenwelt der Tiere mit folgenden Worten, die ich just heute das erste Mal gelesen habe und ich dachte mir, das passt perfekt in den Podcast, das muss ich anbringen. Die Einleitung beginnt so, mit dem Wort Wissenschaft, in Anführungszeichen, wird heutzutage ein lächerlicher Fetischismus getrieben. Deshalb ist es wohl angezeigt, darauf hinzuweisen, dass die Wissenschaft nichts anderes ist als die Summe der Meinungen der heute lebenden Forscher. Soweit die Meinung der älteren Forscher von uns aufgenommen sind, leben sie auch in der Wissenschaft weiter. Sobald eine Meinung verworfen oder vergessen ist, ist sie für die Wissenschaft tot. Nach und nach werden alle Meinungen vergessen, verworfen oder verändert. Daher kann man auf die Frage, was ist eine wissenschaftliche Wahrheit, ohne Übertreibung antworten, ein Irrtum von heute. Was würdet ihr Jakob von Uexküll antworten auf seine pointierte Meinung?
Naja, erstmal davon das nicht so missverstehen, dass man sagt, naja, Irrtum ist was ganz, ganz Schlechtes, sondern das ist halt auf einem hohen Niveau und man muss sozusagen immer die Alternative sehen. Das ist sozusagen, es ist eine, glaube ich, sehr, sehr realistische und ehrliche Sicht auf die Dinge und das sehen wir ja auch während einer Pandemie, wo eben plötzlich Wissenschaftler auftauchen, die eben sich durchaus widersprechen. Zum Schluss haben wir aber trotzdem in diesem Moment einfach das Beste aller möglichen Wissens vielleicht Akkumulationen, die es eben gibt. Und wir sollten darauf auf keinen Fall verzichten. Das heißt aber nicht, und das sieht man ja in so einer Dynamik von einer Pandemie beispielsweise, dass eben einen Monat später schon andere, und das sind eben, Uexküll sagt das sehr, sehr pointiert, sind Meinungen. Und wir würden wahrscheinlich sagen, natürlich sind es zum Schluss Interpretationen aufgrund aber, und das ist eben wichtig, von mehr oder weniger gut objektiv abgesicherten Datenpaketen. Ja? Und das ist eben nicht einfach so wahllos eine Meinung, so in der Art, naja, ich finde irgendwie Picasso Mist oder irgend sowas oder der andere findet es großartig, sondern es gibt wenigstens Kriterien, die man nachvollziehen kann, die dokumentiert sind und wo wir prinzipiell den Anspruch haben, das replizieren zu können. Und insofern, ja, letztendlich kannst du das pointiert Meinungen als Meinungen bezeichnen, aber es sind schon ganz anders hinterlegte Sachen. Aber wir sind immer nur in dem Zeitpunkt, wo wir gerade eine Aussage treffen, sind wir so weit nur sicher, wie wir eben auf Wissen zurückgreifen können, was eben zurzeit noch verfügbar ist, was noch nicht verloren ist und was wir selber auch kennen. Das ist keine Frage.
An der Stelle würde ich Uexküll nochmal bemühen. Und zwar schreibt er weiter in der Einleitung, ein bisschen später. Die Betrachtung des Lebendigen bietet bei jedem Schritt dem unbefangenen Beobachter, also dem Wissenschaftler, eine so unermessliche Fülle von Tatsachen, dass die bloße Registrierung dieser Tatsachen jede Wissenschaft unmöglich machen würde. Erst die Meinung des Forschers, die das Beobachtete gewaltsam in Wesentliches und Unwesentliches scheidet, lässt die Wissenschaft entstehen. Die herrschende Meinung entscheidet rücksichtslos über das, was als wesentlich gelten soll. Wird sie gestürzt, so fallen mit ihr Tausende von fleißigen, mühsamen und ausgezeichneten Beobachtungen als unwesentlich der Vergessenheit
richtig
anheim.
Und man könnte es vielleicht sogar noch erweitern. Man könnte ja naiverweise sagen, die beste Art des Wissens müsste doch eigentlich sein, die Welt selbst sprechen zu lassen. Also du schaust einfach die Welt an und dann siehst du doch alle Fakten. Aber Wissenschaft macht es eben nicht, dass es einfach so beliebig alle Informationen nimmt, sondern zum Schluss mit einer wissenschaftlichen Methode, die aber nachvollziehbar ist. Wenn es gute Wissenschaft ist, ist es nachvollziehbar, es ist dokumentiert, es ist replizierbar. Eben die wesentlichen Sachen, die aber tatsächlich von einer Forschungscommunities, also wissenschaftliche Gemeinden oder Gemeinschaften, die eben als etwas als relevant erachten. Genau.
Es ist halt auch eine, soll man sagen, sehr radikal konstruktivistische Perspektive, die er da einnimmt. Und so, gleiche Zeit ungefähr beginnt ja auch das, was wir jetzt als kritischen Rationalismus bezeichnen würden, was ja die Gegenposition auch irgendwo wäre.
Ja. Zum Thema der Relevanz kann man vielleicht abschließend sagen, dass Wissenschaft als Institution, als etwas, woran man glaubt, letztendlich daran gemessen wird, wie sie die Probleme, die ihr gestellt werden, lösen kann. Wenn eine Wissenschaft diese Probleme, wenn sie anwendungsbezogen ist, ich weiß, Klaus juckt der Einwand der Grundlagenforschung in den Fingern, wenn ihr diese Probleme gestellt werden und sie vermag, sie nicht zu lösen, weil sie sich eventuell auf die falschen Dinge konzentriert, dann wird sie in der öffentlichen Anerkennung sinken. Und die öffentliche Anerkennung ist eben das, was die Wissenschaft oder diese Disziplin konstituiert. Und wenn sie nicht mehr da ist, wird diese Wissenschaft aussterben, sozusagen, oder wird vergessen werden. Und deshalb ist der Fokus auf das Relevante und die Identifizierung auf das Relevante ebenso wichtig. Und das ist eben dieser Lernprozess, der in der Wissenschaft durch ständiges Try and Error im Grunde genommen vorangetrieben wird, dass man sagt, aha, was ist denn jetzt das Relevante? Und vielleicht können die Zuhörerinnen mitnehmen, dass man auch sich darüber Gedanken machen muss als Privatperson, dass man sagt, okay, was sind denn die relevanten Informationen, um diesen Sachverhalt, über den ich nicht so viel Ahnung habe, zu durchdringen? Und wie bekomme ich diese relevanten Informationen? Wer trifft denn diese Vorauswahl für mich, was relevant ist? Und dann muss man halt sagen, naja, an der Stelle ist eben das Vertrauen in Wissenschaftlerinnen, in Quellen, in Journalisten, in Politikerinnen, sicherlich auch manchmal in Aktivisten, eine gute Möglichkeit, in diesem enormen Fluss an Informationen die relevanten Dinge rauszupicken und sich dann damit zu beschäftigen und sie dann für sich zu bewerten. Und mit diesem schönen Schlusswort beende ich die Bamberger Psychokalypse für diese Woche. Tschüss.
Ciao, servus.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.